Resound List. Martin Haselböck über den Klangmagier Franz Liszt.
Guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Martin Haselböck begrüßt Sie zu einer weiteren Folge von Resound List. Symphonische Dichtungen. Dieses Thema habe ich mir für heute vorgenommen und ich möchte Ihnen drei Werke dieser Gattung vorstellen. Was ist eigentlich eine symphonische Dichtung? Der Begriff entsteht in der Romantik als ein Gegenmodell. Als ein Gegenmodell zu jenen Komponisten, die sagen, Musik kann nichts ausdrücken außer sich selbst. Die Nachfolge der Symphonie wurde diskutiert, könne man nach Beethoven noch Musik schreiben? Und die eine Gruppe beharrt auf der traditionellen Form, die genügend Ausdruck besitzt, um wieder neue Musik, die in sich selbst ruhen kann, zu produzieren. Und sie lehnt ganz entschieden ab, dass Musik irgendetwas, sei es Dichtung, Malerei, beschreiben, umschreiben und ausdrücken könne. Dahingegen die sogenannten Neudeutschen, Wagner, Liszt, viele andere aus dieser Gruppe, die sagen, Musik beschreibt, Musik malt, Musik bezieht sich auf Worte, auf Dichtung. Und Liszts große Zahl der symphonischen Dichtungen, sein Hauptwerk für Orchester, können wir sagen, ist aus dieser Quelle entstanden. Sie werden sehen, jedes der heute gespielten Stücke hat ein Thema, hat ein Motto, hat ein Programm. Und wenn wir mit Orpheus beginnen, ist dieses Programm völlig offensichtlich. Liszt ist in Weimar auch Operndirigent. Er dirigiert das Symphonische Orchester der Stadt und bereitet, und hier in der Nachfolge Goethes, der dort schon Theaterdirektor war, Opernaufführungen vor. 1853-54 ist eine Produktion von Glucks Orpheus angesetzt. Sie wird eine Geburtstagsvorstellung für die Großherzogin von Weimar und Liszt beschließt aus diesem Anlass ein festliches Vorspiel für die Oper von Gluck, die ja nur eine ganz kurze Ouvertüre hat, zu komponieren. Dieses Stück wird eines der poetischen Tongemälde Liszts. Er verwendet zwei Harfen, er verwendet eine sehr weiche Tongebung, um die Leier des Sängers Orpheus zu schildern. Und er schildert ein sehr subjektiv gefärbtes Bild dieses Menschen Orpheus, dieses Sängers, der durch verschiedene Emotionen geht und von der stillsten Duldung bis zum Aufschrei alles durchmacht, was hier in der späteren Oper Glucks durch angegeben ist. Dieses Vorspiel wurde von Liszt dann etwas erweitert zu einem selbstständigen symphonischen Stück, also zur symphonischen Dichtung, wie wir sie kennen. Es wurde eines der populärsten Stücke von Liszt, das auch in vielen anderen Fassungen existiert, so für Orgel, für Klavier, für zwei Klaviere. Sie hören hier im Originalklang des Orchesters Wiener Akademie mit historischen Harfen, mit historischen Bläsern die symphonische Dichtung Orpheus, wie Liszt sie 1853 komponiert hat.
Thank you.
Sie hörten die symphonische Dichtung Orpheus, gespielt vom Orchester Wiener Akademie. Wir gehen von Orpheus zu einer anderen Bühnengestalt, zu Hamlet. Und wie einige andere der symphonischen Dichtungen Liszts verdankt dieses Werk seine Entstehung einer typisch weimarischen Tradition, den sogenannten Dichterfürstenfesten. Diese Feste wurden an Geburtstagen der Dichter und Denker, die in Weimar lebten, mit großem Aufwand gestaltet. Es erschien jeweils ein ganzer Notenband mit dafür speziell geschriebenen Stücken. Wir haben Liszts Werke zum Geburtstag Schillers, zum Geburtstag Goethes, zu Herders. Herders Prometheus wird eine weitere symphonische Dichtung, die wir dann noch hören werden, beeinflusst haben. Und auch Hamlet wurde am Vorabend eines Schiller-Geburtstags in der originalen Shakespeare-Fassung im Theater in Weimar gegeben. Und Liszt beschäftigte sich mit der Aufführung, die ihn sehr faszinierte, obwohl der damalige gastierende Schauspieler Hamlet in einer völlig ungewohnten Weise als lebendigen und nach außen hin wirkenden Prinzen dargestellt hatte. Liszt machte sich an die Komposition. Es entstand ein Werk, das selten gespielt, aber von vielen Kennern als eine der besten der symphonischen Dichtungen gesehen wird. Wie Liszt selbst in einem Brief an Agnes Klingworth schreibt, blieb er bei der alten traditionellen Sicht des Hamlet. Er wird bleiben, wie er ist, leichenblass, fiebrig, begeistert, schwebend zwischen Himmel und Erde, ein Gefangener seines Zweifels und seiner Unentschlossenheit. Diese Unentschlossenheit durchzieht fahrig, auseinanderfahrend das ganze Stück. Es lebt von zahlreichen Kontrasten, von instrumentalen Unterschieden, die extrem sind, extremer als in vielen anderen Stücken. Und es ist eine der wenigen symphonischen Dichtungen, die smorzando morendo im Nichts des Pianissimo versinkt. Der Rest ist Schweigen.
Thank you.
Sie hörten die symphonische Dichtung Hamlet, gespielt vom Orchester Wiener Akademie. Bevor wir zu Prometheus, der letzten großen symphonischen Dichtung Liszts, kommen, möchte ich Ihnen einen kleinen Exkurs geben, um zu schildern, wie sich Liszts symphonische Sprache innerhalb weniger Jahre radikal veränderte. Es sind alle symphonischen Dichtungen mit einer Ausnahme in Weimar geschrieben worden. 12 Stück großer symphonischer Werke. Eine 13. entsteht 15 Jahre später. Sie entsteht in Rom und sie spricht eine völlig andere Sprache. Von der Wiege bis zum Grabe. Sie gehört nicht in den Komplex der anderen Werke und ist ein später Nachfolger mit der ominösen Nummer 13. Mitte 1881 setzt sich Liszt hin, um eine Art persönliche, klingende Autobiografie zu schreiben. Basierend auf einem Text stellt er das Leben dar und wir staunen, wie wenige Noten, wie wenige Töne der Komponist noch braucht, um Emotionen drastisch zu stillern. Die Musik verklingt, sie wird intensiviert durch Reduktion, sie wird fast minimalistisch, sie wird futuristisch. Und es ist gut, wenn wir die opulente Fülle der symphonischen Dichtungen hören, dass wir dieses Stück hier hineinnehmen als Kontrast. Und deshalb spiele ich Ihnen den dritten Satz dieser symphonischen Dichtung von 1881 vor, Zum Grab, die Wiege des künftigen Lebens.
Thank you.
Sie hörten als kleinen Exkurs den dritten Satz der symphonischen Dichtung Von der Wiege bis zum Grabe. Eigentlich zuerst genannt Von der Wiege bis zum Sarg auf eine gleichnamige Zeichnung des Grafen Zichy. Liszt hatte aber dann an den Fürsten Wittgenstein geschrieben, während ein Sarg ein Möbelstück bleibt, wird das Grab zur Metapher. Auch hier die fast depressive Stimmung des alten, vereinsamten Komponisten Liszt. Kehren wir von diesem stillen, späten Tönen zurück zur vollen Opulenz der symphonischen Dichtungen der Weimaraner Zeit. Prometheus. Auch Prometheus verdankt seine Entstehung einem Geburtstag. Über den Prometheus-Text des Dichters Herder hatte Liszt eine Reihe von Chören geschrieben, die in einer fast futuristischen Anmutung mit Projektionen, mit Tanz, mit Gesang im Theater in Weimar aufgeführt wurden, als abendfüllendes Spektakel über Texte des großen Dichters, der ja jahrzehntelang auch Pfarrer an der heutigen Herderkirche in Weimar mit philosophischem Hintergrund war. Liszt nahm sich die Ouvertüre dieses Prometheus später vor, er erweiterte sie und erschuf ein Charakterbild dieses mythischen Prometheus, das ihn fast in eine Reihe mit Beethoven stellt. Für Beethoven, der Eroiker, war Prometheus das Bild des unerreichbaren Kämpfers, des permanenten Auflehners geblieben. Liszt intensivierte dieses Bild noch, indem er das Menschliche hervorstrich, dieser Figur, das auch wie bei allen anderen Menschen zwischen Verzweiflung, zwischen Auflehnung, zwischen Größe schwankt. Die Form der symphonischen Dichtung ist traditionell. Wir haben eine langsame Einleitung, die dadurch charakterisiert wird, dass hier futuristisch anmutende Quartenakkorde aufeinander geschichtet werden, Harmonien, die bis jetzt in der symphonischen Musik unerhört blieben. Prometheus ist ein Stück, das gleichzeitig traditionell wie spektakulär neu ist. Und es muss auf die Zeitgenossen drastisch gewirkt haben. Und es zeigt auch, wie extrem angefeindet Liszt als Dirigent und als Komponist Zeit seines Lebens blieb. Wir haben eine für Wien fast schändliche Kritik dieses Stücks durch den berühmten Feind Liszts, Eduard Hanslick, der schrieb, als Liszt 1856 dieses Werk anlässlich der 100-Jahr-Feiern Mozarts in Wien dirigierte, gefolgt von Mozarts G-Moll-Symphonie. Der Kritiker schrieb in einer Zeitung, das Gefühl, Mozarts G-Moll-Symphonie nach dem Prometheus zu hören, ist, als ob man durch einen stinkenden Schweinestall in eine blühende Blumenwiese getreten wäre. Diese Kritik zeigt uns auch, wie drastisch damals der Kampf zwischen neudeutschen Neutönern und der traditionell verbliebenen, traditionellen Schicht der sich auf klassische Formen beziehenden Komponisten war. Wenn wir heute Prometheus hören, ist es ein vitales, spannendes Stück, eine musikalische Reise durch Emotionen, Gefühle, das, glaube ich, heute niemanden kalt lässt, aber auch niemanden zu solchen drastischen Äußerungen führt, wie es die Zeitgenossen getan haben. Sie hörten die symphonische Dichtung Nummer 5 für großes Orchester, Prometheus von Franz Liszt, gespielt vom Orchester Wiener Akademie. Ich hoffe, dass ich Ihnen heute einen kleinen Einblick in das symphonische Schaffen Liszts und die besondere Form seiner symphonischen Dichtung entgeben konnte. Ich bin sicher, dass ich Ihnen einige weitere Beispiele dieser Gattung in Zukunft vorspielen kann. Und ich freue mich, wenn Sie uns beim nächsten Mal wieder beehren. Ihr Martin Haselböck.
Resound List. Martin Haselböck über den Klangmagier Franz Liszt.